Ich hörte von drei Männern, die haben miteinander gestritten, wann denn nun das Leben beginnt. Das ist ein katholischer Priester, ein evangelischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbiner. Und da sagt der Katholik also ganz klar, das Leben beginnt mit der Befruchtung der Eizelle. Da sagt der Evangelische, also dass es natürlich vor der Geburt beginnt, ist mir schon klar, aber so früh. Und da kommen die beiden auf keinen grünen Zweig, sie streiten sich, dass die Fetzen fliegen, aber der jüdische Rabbiner, der sitzt unbeteiligt daneben und da fragen sie ihn irgendwann, was meinst denn du nun? Wann beginnt das Leben? Und da sagt der Rabbi, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich will das gleich sagen, das Leben beginnt nicht mit der Befruchtung der Eizelle. Dein Leben hat schon früher begonnen. Als unsere Kinder noch so im Zwergenalter waren, da haben die ab und zu der Reihe nach gefragt, wie war denn das, als ich noch nicht im Bauch der Mama war? Wo war ich denn da? Und da haben wir nicht mit solchen Quatsch angefangen, wie da warst du ein Käse im Schaufenster oder da hatte ich der Klapperstorch spazieren getragen, sondern wir haben unseren Kindern gesagt, als du noch nicht im Bauch der Mama warst, da warst du bereits eine gute Idee von Gott. Dort hat dein Leben begonnen. In den Gedanken Gottes. Und dort hast du deine Menschenwürde bekommen. Weil Gott will, dass es dich gibt. Das deckt sich sogar mit der Heiligen Schrift. Wer nachlesen will, Psalm 139. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Da sage ich mir, das ist doch toll. Gott hat dich geschaffen, damit er dir Menschenwürde verleiht. Daran kannst du erkennen, dass er dich liebt, dass er will, dass es dich gibt. Gott sagt Ja zum Leben. Das ist doch was. Steht gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Aber wenn Gott dir das Leben schenkt, dann musst du dennoch selber herausfinden, was du mit diesem Leben machen sollst. Was ist das Thema deines Lebens? Stell dir vor, du bist auf deinem Lebensweg unterwegs und nun kommst du an vielen verschiedenen Türen vorbei. Und diese Türen, die eröffnen dir alle Angebote. Auf dem ersten Türenblatt, da steht Humanismus. Und man fordert dich auf, durch diese Tür zu gehen und dein Leben so zu gestalten. Wenn man heute den Humanismus ansieht, muss man sagen, das ist ein Humanismus, der wahrscheinlich in die Pubertät gekommen ist. Man will selber gut sein, ohne den da oben, der die Grundlage für das Gutsein in unserem Leben überhaupt gelegt hat. Man will gut sein ohne Gott und ohne seinen Sohn, der in der Bergpredigt die Grundlage für den Humanismus gelegt hat. Und du gehst an dieser Tür vorbei und da steht an der nächsten Tür dran Atheismus. Dort bist du eingeladen einzutreten. Und du hast schon viel über Atheismus nachgedacht, obwohl das im Schwabenland wahrscheinlich doch etwas schwieriger ist als in neuen Bundesländern. Und du hast vielleicht gemerkt, es gibt eigentlich nur drei Arten von Atheismus. Es gibt die erste Gruppe, das sind diejenigen, die haben bei Rotwein natürlich bis in die Nacht die Philosophen gelesen und studiert und manche sind daran irre geworden. Dann sind sie Atheisten und sagen, ich bin Atheist. Dann gibt es die zweite Gruppe, das sind, ich nenne sie mal die Papageien, die plappern alles das nach, was sie von anderen hören, ohne nachzudenken, wird das einfach so wiedergegeben. Und die dritte Gruppe bei den Atheisten sind diejenigen, denen drückt das Gewissen. Die wissen ganz genau, wenn es den da oben gibt, dann ist es schlecht für mich, bei dem, was in meinem Leben bisher gelaufen ist. Und weil sie ein schlechtes Gewissen haben, müssen sie festlegen, den da oben darf es nicht geben. Deshalb sagen sie, sind Atheisten. Du sagst es nicht für mich, dann kommst du an die Tür, wo Islam draufsteht, da steht gleich groß drauf, unterwirf dich, dein Schicksal. Dann kommst du an der esoterischen Tür vorbei, wo man dich auffordert, einen Flickenteppich dir zusammenzusetzen, damit du dein Leben gut gestalten kannst. Es gibt auch eine Tür, die darf überhaupt nicht fehlen. Da steht Karl Marx dran. Verändert die Gesellschaft. Und dann kommt es an eine Tür. Und da habe ich die Vermutung, da sind die meisten von euch durchgegangen, sonst wärt ihr nämlich jetzt nicht hier. An dieser Tür steht dran, kommt alle her zu mir. Und auf diese Tür ist noch ein Kreuz gemalt und du nimmst die Klinke, du drückst diese Tür runter, sie ist sogar offen und du kannst hindurchgehen. Und dann gehst du rein und machst diese Tür zu und kannst von innen lesen, ich habe dich berufen, du bist jetzt ein Kind Gottes. Es gibt übrigens einen, der von sich behauptet, ich bin die Tür. Der hat sie auch für dich aufgeschlossen, weil sie eigentlich verschlossen ist, weil der Mensch sich selbst ausgesperrt hat. Und dieser jemand, der heißt Jesus Christus, und er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich muss erst mal feststellen, deine Menschenwürde hast du, weil Gott dich geschaffen hat. Aber die Würde für das Reich Gottes, die hast du nicht automatisch. Die Würde als Kind Gottes, die bekommst du von Jesus Christus, indem du durch diese Tür gehst, wo er dich einlädt. Jesus verleiht dir diese Würde. Die Königin von England, die verleiht ab und zu einen Adelstitel. Sie hebt damit einen Menschen in den Adelsstand. Besondere Menschen, die Besonderes vollbracht haben, werden dadurch in den Adelsstand gehoben. Besondere Würde. Der König aller Könige, der will dich in den höchsten Adelsstand heben, den es überhaupt gibt. Das ist Jesus Christus. Er hebt ein Geschöpf Gottes in den Christenstand. Aus Menschenkindern macht er in diesem Augenblick Gotteskinder. Du sollst ein Kind Gottes sein. Nicht wegen deiner besonderen Leistung, die du vollbracht hast, sondern wegen seiner Liebe zu dir. Deshalb will er dich in den Christenstand heben. Und wer das zulässt, wer das annimmt, dass Jesus unwürdig am Kreuz gestorben ist, für den rettet Jesus die Würde für das Reich Gottes. Ich lasse jetzt über Weihnachten ein Buch über einen Japaner, Kanzo Uchimura. Er wurde 1861 geboren und er war der Sohn einer Samurai-Familie. Samurai, das war eine besondere Würde. Wer zu so einer Familie gehört, das war schon was. Siehst, man ist als Samurai geboren, um zu kämpfen. Aber es waren nicht einfach nur Krieger, sondern Samurai, das waren auch immer Berater. Zum Beispiel von Fürsten, von Oberbefehlshabern. Und Uchimura besuchte als 16-Jähriger eine Hochschule. Und dort gab es eine Erweckung. Auslöser war ein Dozent aus Amerika, der dort unterrichtete. Und Uchimura wurde unter den Studenten als einer gesehen, der immer nur Widerstand gegen dieses Christentum zeigte. Sein Originalton lautete über die damalige Situation: Die öffentliche Meinung an der Hochschule war so stark gegen mich, sie war größer als meine Widerstandskraft. Er wurde sozusagen von seinen Mitstudenten überredet, ja förmlich dazu gedrängt, gezwungen, Christ zu werden. Und als die christliche Moral an der Hochschule eingeführt wurde, da war das keineswegs irgendein Widerspruch zu seiner bisherigen Erziehung als Samurai. Das wirkte sogar alles sehr wohltuend. Du musst wissen, Samurai, die hatten einen eigenen Sittenkodex, Bushido, Weg des Kriegers. Irgend so ein Rapper, habe ich gehört, soll dort seinen Namen geklaut haben. Das waren moralisch hochstehende Forderungen für die Mitglieder der Samurai. Und so kam zu dieser hohen Forderung für ihn nun noch die christliche Moral dazu. So verstand er das. Das fand er gut. Aber die innere Leere, die er empfand, die ging davon nicht weg. Und nach dem äußeren Übertritt zum Christentum, was an der Hochschule passiert war, musste die innere Kapitulation des Sünders Uchimura noch dazukommen. Das kam erst viele Jahre später. Er schrieb später: Wenn ich sage, ich bin Christ, meine ich nicht, dass ich ein Heiliger bin im üblichen Sinne dieses Wortes, dass ich ein Führer anderer Menschen bin und ein Vorbild an Humanität. Wenn ich sage, ich bin ein Christ, meine ich, dass ich ein Sünder bin, dem einzig durch Gottes Gnade um Christi willen vergeben ist. Als ich ein Christ wurde, hörte ich auf, ein Moralist zu sein. Und er schreibt weiter: Nach meinem Misserfolg als Moralist und nachdem ich bei allen Religionen, siehe die Türen, die ich auf meinem Weg traf, das kirchliche Christentum eingeschlossen, als ich da nicht weiterkam, fand ich die wahre, wirksame Heilung meiner todbringenden Krankheit in der Rettung, die mir in Christus Jesus am Kreuz angeboten wurde. Und diese todbringende Krankheit, damit meint er die Sünde, eine Krankheit, von der wir alle befallen sind. Und mit dieser Würde, die Jesus dir in diesem Augenblick verleiht, wo du innerlich kapitulierst Du sagst, ja, Jesus, das am Kreuz nehme ich an. Mit dieser Würde kommst du durch dieses Leben und mit dieser Würde kommst du ins ewige Leben. Du bist also zum Würdenträger Gottes berufen. Jeder war ursprünglich von Gott als Würdenträger vorgesehen, aber der Mensch hat von Anfang an diese Würde über Bord geworfen. Er wollte damit nichts mehr zu tun haben. Der Mensch hat sich ganz bewusst aus dieser Würde, die Gott für ihn bereit gehalten hat, verabschiedet. Von Anfang an, von Adam an. In diesen Tagen ging ja das durch die Medien, dass ein Wal vor New York gestrandet ist am 26. Dezember. Und man hat sich dann ja auch bemüht, diesen Wal in das Element zurückzubefördern, aber es ging ja nicht zurückzubefördern in das Element, für das er geschaffen ist. Der Wal kann wirklich gut leben, indem er im Wasser ist. Für dieses Element ist er geschaffen. Und bei den Menschen gibt es Ähnliches, ein Element, für das er geschaffen ist, in dem er wirklich leben kann. Und dieses Element ist die Beziehung zum lebendigen Gott. Aber wir haben uns aus diesem Element verabschiedet und Christus bringt dich in das Element zurück. Von Jesus bekommt ein Mensch die verlorene Würde zurück. Das darfst du jetzt aber nicht mit den Eitelkeiten mancher kirchlicher Würdenträger verwechseln. Also wenn kirchliche Würdenträger mit riesengroßen Dienstwagen vorfahren, dann kriegen manche schon das Grübeln und fragen sich, hat dieses Wirtschaftsunternehmen nicht mal mit einem begonnen, der zu Fuß gegangen ist und höchstens mal auf einen Esel geritten ist? Es geht auch nicht darum, dass du, wenn du so ein Würdenträger Gottes bist, besonders würdig daherschreitest. Wenn ein richtiger Würdenträger auf einer Bananenschale ausrutscht, dann sieht das besonders komisch aus. Und wenn du zu Jesus gehörst, also ein Würdenträger Gottes bist, dann musst du damit rechnen, dass dir Bananenschalen vor die Füße geworfen werden und dass dir Hindernisse in den Weg gelegt werden. Du sollst fallen. Dir soll die Lust vergehen, weiter als Würdenträger Gottes zu leben. Du sollst möglichst die verliehene Würde sogar loslassen. Ein Würdenträger ist eine Person, das wissen wir aus der Politik, die ein hohes Amt innehat, Kinder Gottes. Ein Kind Gottes zu sein, ist auch ein hohes Amt. Und die Würde eines hohen Amtes, das wissen wir auch, die darf nicht beschädigt werden. So ist das auch bei der Berufung, die Jesus bei dir ausspricht. Und weil so eine Amtsbeschädigung ganz schnell passieren kann, deshalb schreibt der Apostel Paulus an die jungen Christen in Thessalonich, 2. Thessalonicher 1, Vers 11, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung und vollende das Wohlgefallen am Guten und das Werk des Glaubens in Kraft. Dann müssen wir davon ausgehen, dass wir die Bibel möglichst im Zusammenhang lesen sollen, liebe Freunde. Unsere Glaubensväter haben gesagt, die Bibel wird durch die Bibel ausgelegt. Natürlich können ganz einzelne Bibelworte in das Leben eines Menschen plötzlich hineinreden, sodass du eine Veränderung erlebst, dass du merkst, hier redet Gott. Aber wir können natürlich auch die Bibel nicht zu einem Ziehbibel-Christentum verkommen lassen, nach dem Motto, jetzt habe ich gerade mal ein Problem und ich schlage die Bibel auf und dann weiß ich ganz genau, was Gott mir zu sagen hat. Manche, die benutzen dann so das Herrnhuter-Losungsbüchlein wahrscheinlich so Richtung eher Horoskop. Christliches Horoskop natürlich. Aber so kann es ja nicht gehen. Vor allem kannst du damit tüchtig auf die Nase fallen. Du kannst zum Beispiel bei einem Problem die Bibel aufschlagen und liest plötzlich und Judas ging hin und unterhängte sich. Dann sagst du, das kann doch nicht der Wille Gottes für mein Leben sein. Du schlägst die Bibel wieder auf, hast die neue Stelle und da steht dort Lukas 10, 37, geh hin und tu desgleichen. Also wenn es um den Willen Gottes geht in unser Leben, dann müssen wir die Bibel in der Regel im Zusammenhang lesen, liebe Freunde. Und so ist es auch mit diesem Text, der uns vom Veranstalter für heute Nachmittag hier vorgegeben ist. Und die Herrnhuter Losung ist immer nur die Vorspeise für die Hauptspeise, für das Bibellesen im Zusammenhang. Also was Paulus hier mit der Würde meint, das bekommen wir nämlich im Zusammenhang mit, wenn wir davor lesen, im Vers 4, da wird uns das von Paulus sozusagen serviert. Da steht nämlich, darum rühmen wir uns eurer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Das sind die Bananenschalen und die Hindernisse, die den jungen Christen in den Weg geworfen werden. Die Würdenträger, die sollen aus dem Rennen genommen werden. Und der Paulus, der betet dafür, dass die Christen würdig ihrer Berufung bleiben, trotz dieser Widerstände, dass sie standhaft bleiben. Manche nehmen sich vor, um würdig leben zu wollen und zu können, da muss ich so werden wie Jesus. Und sie verstehen das dann eher so wie Uchimura in seiner ersten Zeit, als müsse man noch eine Moral sich anerlernen, antrainieren. Sie wollen einen besseren Charakter, sie wollen einen besseren Umgang mit Menschen trainieren, sie wollen würdig und liebevoll möglichst eine Ausstrahlung haben, aber kaum einer oder die wenigsten, will ich mal behaupten, die denken daran, bei dem so werden wie Jesus und Jesus ähnlich werden, dass Jesus ein Kreuz getragen hat. Wisst ihr, die Würdenträger und die Historymaker in der Bibel, in der Kirchengeschichte, die haben sich in der Regel ihre Aufgabe nicht selber rausgesucht. Sie haben oft eine große Last zu tragen gehabt. Manche haben Gott angebettelt, dass er ihnen diese Last abnimmt. Und manche waren so von Zweifeln gequält und wieder andere wurden mit dem Tod bedroht oder haben ihren Auftrag sogar mit dem Leben bezahlt. Vergiss bitte nicht, Würdenträger im Reich Gottes sind immer auch Bürdenträger. Schon Jesus hat da ganz deutlich darauf hingewiesen. Er hat gesagt, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir danach. Das gehört zum Würdenträger dazu, die Bürde tragen. Es gibt bei uns so einen Spruch, der da heißt, jeder hat so sein Kreuz zu tragen. Vielleicht kennt ihr in Württemberg das auch. Jeder hat so irgendwie sein Kreuz zu tragen und die meisten Leute, die denken da so an die Alltagsprobleme. Dass du zum Beispiel nervige Eltern hast, die du irgendwie aushalten musst. Oder Lehrer, die dir immer nur Stress bereiten. Eltern sagen manchmal, das kreuzen meine Kinder, die sind zu ungeraden. Bei anderen sind es gesundheitliche Probleme. Also man nennt dann immer Alltagsprobleme. Das ist aber nicht hier mit Kreuz gemeint. Das, was du an Alltagsproblemen hast, ist vielleicht der Anker in dieser Erde, damit du nicht anfängst abzuheben, damit du bodenständig bleibst. Das ist der Pfahl im Fleisch. Mit Kreuz ist immer die Ablehnung gemeint, die du erfährst, weil du Christ bist, weil du zu Jesus gehörst. Jesus-Nachfolge und Kreuztragen, die sind eng miteinander verbunden. Ich habe den dumpfen Eindruck, hier in Westeuropa vergessen wir das gelegentlich. Bedrängnis und Erfolgung erleiden und aushalten ist das Kennzeichen dafür, dass der Glaube echt ist. Und wenn du treu als Bürdenträger unterwegs bist, wenn du Ablehnung erträgst, weil du zu Jesus gehörst, dann zeigst du, dass Gott dir einen größeren Verantwortungsbereich übertragen kann. Auch dann im Himmel. Nicht alle Christen bekommen doch im Himmel die gleiche Herrlichkeit. Wir haben zum Beispiel, wenn ich mal ein Problem schildern darf, einen Mann, der opfert seine Freizeit, um möglichst viel zu studieren. Er bereitet sich auf die Mission vor, er investiert sein Geld da rein. Er geht in ein fremdes Land, verliert dort seine Gesundheit und stirbt. Und ein anderer Mann, den wir daneben sehen, ist auch einer, der sich als Christ bezeichnet. Er lebt im Luxus, er spendet sogar 10% von seinem Einkommen, von seinem Gewinn. Aber er lebt seinen Luxus, bekennt sich kaum zu Jesus, hat auch kein Kreuz zu tragen. Und wir müssen feststellen, der eine, der Luxus-Christ, wird wahrscheinlich seine Haut für den Himmel retten. Aber ist nie bei Jesus in der Schule gewesen. Er hat nie gelernt, was es heißt, Kreuz zu tragen. Und der andere, der hat sein Leben für Jesus hingegeben. Liebe Freunde, wir wissen das doch aus der Bibel, dass wir Christen das in der Ewigkeit auch ernten werden, was wir hier in diesem Leben gelebt haben. Verfolgung erleiden, aushalten ist Kennzeichen dafür, dass der Glaube echt ist. Wer in der Verfolgung standhaft bleibt und würdig, wird von Jesus würdig gesprochen, das Reich Gottes zu ererben. Und Jesus gibt zum Standhaftbleiben dir sogar noch die Kraft dazu. Gott kann solche Würdenträger dann größere Verantwortung übertragen. Jesus-Würdenträger, musst du wissen, die haben es in der Regel nicht gemütlich. Auch wenn in der Christenheit manchmal Verwöhnkonferenzen oder Kuschelkultur angeboten wird. Also wer Jesus predigt und mit ihm lebt, erlebt auch Ablehnung. Und wer das nicht aushält, der fängt dann komischerweise irgendwann an, die biblische Botschaft zu verdrehen, zu verändern, sodass es einem selber und dass es auch anderen Leuten gut schmeckt. Du kannst natürlich hoffen, dass du nicht für Christus in deinem Leben leiden musst, aber es wird vermutlich anders kommen. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du vermutlich leiden müssen. Jesus hat es ja selber häufig gesagt, dass die Jesusleute mit Verführung und mit Verfolgung rechnen müssen. In der weltweiten Christenheit wissen wir das doch. Ja, Jesus hat zum Beispiel in seinen Endzeitreden darauf hingewiesen. Lukas 21 steht zum Beispiel, seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, folgt ihnen nicht nach. Oder er sagt dann weiter, aber von diesen allen werden sie Hand an euch legen, euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen, Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch alles widerfahren zu einem Zeugnis. Sozusagen ist das Leid und die Verfolgung sogar eine Trainingseinheit für uns Christen, damit es zum Zeugnis wird. Nach allen Evangelien, die von der Endzeitrede berichten von Jesus, müssen wir aber erkennen, dass Jesus die Warnung vor der Verführung immer vorn an die erste Stelle gesetzt hat. Warum eigentlich? Weil die Verführung der Christen schlimmer ist als die Verfolgung der Christen. Es gibt einen Satz, der ist noch weit weg von unserem Alltag in Deutschland. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das heißt, Christenverfolgung wird zum Segen für die Christenheit. Dort, wo die Christen verfolgt werden, wachsen Gemeinden. Und die Gegner werden in diesem Fall sogar zum Segen für die christliche Gemeinde. Eins kann man aber nicht sagen. Die Verführer und die Irrlehrer sind der Same der Kirche. Das stimmt nicht. Verführung und Irrlehre macht die Gemeinde kaputt. Und deshalb betet Paulus für die Christen, dass Gott sie würdig mache der Berufung, dass sie standhaft bleiben. Und deshalb warnt Jesus eindrücklich, lauf den Verführern nicht nach. Auch wenn die Verführer sich ein frommes Mäntelchen umziehen, auch wenn die Verführer vielleicht einen Pfarrertalar umhaben oder ein Bischofskreuz, lauf ihnen nicht nach. Verführung kommt häufig von innen und die Verfolgung kommt in der Regel von außen. Von innen wird die Bibel verbogen, werden Kreuz und Christus überflüssig gemacht. Und wenn die Bedrängnis von innen sich auswirkt, dann kann man das auch bei uns in Westeuropa erleben. Ich durfte das neulich erleben. Ihr habt ja von uns gehört, dass ich zum sächsischen Evangelisationsteam gehöre. Wir wurden neulich in die rechtsextreme Ecke gestellt. Hochinteressant. Obwohl mein Schwiegersohn aus Malaysia ist, obwohl einer meiner Freunde Kubaner ist und einer meiner Schlagzeuger viele Jahre Peruaner war, gab es die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, die unserem Evangelisationsteam sogar ein Faltblatt gewidmet hat. Was hatten wir denn Schlimmes getan? Der Grund war, wir lehnen mit der Bibel in der Hand, indem wir sie auch lesen, nicht nur in der Hand haben, praktizierte Homosexualität ab und haben uns gegen die unbiblische Öffnung der Pfarrhäuser gewendet. Dass also Homopärchen da einziehen können. Und die Argumentation geht dann häufig so, die Nazis lehnen homosexuelle Menschen ab, und deshalb sind schon kritische Gedanken zu dieser Lebensweise rechtsextrem. Und schon findet man sich in der rechtsextremen Nazi-Ecke wieder. Komischerweise ist das aber nur bei manchen Themen so. Bei der Fixierung der Nazi-Führer auf Biokost argumentiert normalerweise niemand so. Der Journalist Jan Fleischhauer hat geschrieben, Hitler verbrachte Stunden in Diskussionen mit seinen Vertrauten, wie man das deutsche Volk zum Vegetariertum bekehren könne. Und komischerweise fragt niemand, sind jetzt Vegetarier rechtsextrem? Oder müssen wir bald befürchten, dass Mütter, die ihre Kinder zu Hause erziehen, ihnen rechtsextreme Tendenzen untergeschoben werden. Oder dass Männer, die sagen, ich will treu und fleißig meiner Arbeit nachgehen, dass die vielleicht auch bald als Nazis beschimpft werden. Keine Sorge, die Nazis wollen mit mir nichts zu tun haben, weil ich den jüdischen Jesus predige und ihn auch anbete. Und die Linke, die wollte noch nie einen Gott über sich dulden. Ich bin weder links noch rechts. Ich bin vorn, weil ich zu Jesus gehöre und weil Jesus immer vorn ist. Und deshalb werde ich, solange ich Luft dazu habe, Linke und Rechte Nazis und Kommunisten, Homos und Normalos zu Jesus einladen, damit sie ihn finden, damit sie dem Mann aus Nazareth folgen können. Denn für diejenigen, die dem Mann aus Nazareth folgen, gilt, was in der Bibel steht, so habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat und weicht nicht zur Rechten, weder zur Linken. Und dann gehen wir mal los. Also wenn es um die Bananenschale Verführung geht, brauchen wir heute mehr denn je die Gabe der Geisterunterscheidung. Welche Stimme kommt vom Geist Gottes und welche Stimme kommt nicht vom Geist Gottes? Und ich will dir es verraten, wie diese Gabe der Geisterunterscheidung wachsen kann. Die kann wachsen, indem du die Bibel liest, und zwar im Zusammenhang. Im Dezember hatte ich einige Vorträge in Tschechien. Ich durfte meine Frau mitnehmen und der Bischof Pietak, der fuhr dann mit uns durch die Lande und er fuhr mit uns an die Wurzeln der Herrnhuter Brüdergemeine. In Zauchtl steht dort das Museum der Mährischen Brüder und bei der Besichtigung schoss mir der vorhin erwähnte Satz durch den Kopf, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Nachdem einige gefoltert wurden, getötet wurden, mussten die Brüder fliehen. Und Graf Zinzendorf gab ihnen dann den Hutberg, wo sie das Herrnhut gründeten. Und später schenkte Jesus diesen Christen, die in der Verfolgung ihrem Herrn treu geblieben sind, eine wunderbare weltweite Missionsbewegung. Verfolgung stärkt die Gemeinde auch, wenn das auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen ist. Das ist Training auch für die Mission. Das ist eine Chance, um in der Mission und im Leiden Zeugnis zu geben für Jesus. Und ich kann mich dann fragen, auch wenn du dir in persönliche Schwierigkeiten kommst, weil du zu Christus gehörst, kannst du dich fragen, wie können persönliche Schwierigkeiten, die uns andere bereiten, zu einer missionarischen Möglichkeit werden? Du musst wissen, die Verfolgung der Christen, die passiert vor allem in zwei Formen. Es gibt die atheistische und muslimische Staatsreligion. Da will man das Christentum ausrotten. Missionswissenschaftler berichten ja heute, dass es noch nie so viele Märtyrer gegeben hat wie in unseren Zeiten, während wir hier friedlich in der Freiheit sitzen. Und wir müssen auch sagen, dass diese Feinde der Christen wenigstens das Christentum ernst nehmen. Ich frage mich schon manchmal, warum machen denn die Verfolger in ihren Ländern die Bibel nicht zur Pflichtlektüre in der Schule? Damit die Leute alle schon in der Schule lesen können, was die Christen für Spinner sind, weil sie ja behaupten, das stimmt nicht, was da drin steht. Dann könnte sich doch jeder Bürger dieses Landes gleich in der Bibel am Originalton erkundigen, dass das alles Quatsch ist, was die Christen glauben. Machen sie aber nicht. Sie verbieten die Bibel. Die Bibel wird verboten, weil sie Angst haben vor dem, der an der Heiligen Schrift vorgestellt wird. In Nordkorea führt der Besitz einer Bibel zu 5 Jahren Konzentrationslager. Vielleicht 30.000 Christen befinden sich dort. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Christen und anderen Gefangenen. Christen, die verurteilt wurden wegen einer Bibel, Besitz einer Bibel, sind politische Gefangene. Und in Konzentrationslagern dürfen die Häftlinge in Anwesenheit der Wärter nicht hochschauen und nicht zu anderen Gefangenen. Man will sie dadurch die Kontrolle behalten und demoralisieren. In diesen kommunistischen KZs gilt Kopf runter. Und obwohl sie unwürdig behandelt werden, sind es Würdenträger im Reich Gottes. Es gibt nicht nur die staatsterroristische Christenverfolgung, es gibt auch eine anonyme und schleichende Methode, in der sich das Christentum in der Gesellschaft auflöst, wie ein Zuckerstück, das du in ein Wasserglas reinlässt. Es löst sich einfach so auf. Da gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Gefängnisse. Es verschwindet das Christentum in der Gesellschaft, einer Gesellschaft, die sich einerseits demokratisch gebärdet, und auf der anderen Seite die Medien bestimmen, was du zu denken und was du zu tun und was du zu reden hast. Und die Medien schreiben dir das alles vor. Und wehe, jemand richtet sich nicht danach. Und die Botschaft der Bibel kommt dann immer weniger in den Medien vor. Das Christentum wird in die private Ecke gedrückt. Es verschwindet allmählich von der öffentlichen Bühne. Der Mensch und seine Bedürfnisse sind das Maß aller Dinge. Und wer nach dem Willen Gottes fragt, und die Maßstäbe der Bibel hochhalten will, der wird als Fundamentalist beschimpft oder als Nazi abgestempelt. Und das kann dich irgendwann auch in unseren Landen mal deinen Job kosten. Ich sprach gerade in eurer Gegend hier mit einem Standesbeamten. Der sagte, wenn das mal bei uns so weit ist, dass ich ein homosexuelles Pärchen verheiraten soll, dann kann ich als Christ das nicht. Dann bin ich gespannt, was mit mir wird. Also wenn du zum Würdenträger berufen bist, dann starr bitte nicht auf die Probleme, die sich da vielleicht aufbauen oder was dir in den Weg gelegt wird. Dann lässt du dich nicht von den Bananenschalen bestimmen, die wollen, dass du ausrutschst. Dann sieh zu, dass du auf Jesus siehst. Wenn Jesus wiederkommt, wird er mit der Not der Christen Schluss machen. Und das ist das Ziel, auf das wir zuleben, als Würdenträger Gottes. Der Paulus, der betet, Gott soll die Christen in ihren Bedrängnissen innerlich verwandeln. Das meint er damit. Gott soll ihnen helfen, dass sie in dieser Situation ihrer Berufung treu bleiben. Und das ist gleichzeitig auch die Berufung zur Mission und Evangelisation. Selbst die Verfolger sollen von Jesus hören. Ich möchte es gerne am Schluss nochmal euch so gerne nahebringen, dass mit diesen Gedanken auch diese Halle verlasst, dass Unannehmlichkeiten, weil du zu Jesus gehörst, für dich die Chance zur Mission sind, von Jesus zu erzählen. Dass du in die Schule gehst und zum Studium gehst und sagst, ich will hier richtig ranklotzen, um wirklich mich von Jesus vorbereiten zu lassen für das, was er für mich vorhat, was in meinem Leben ausrichten will. Und selbst wenn du dann in der Schule oder im Studium angefeindet wirst, du sagst, ich will Jesus treu bleiben. Und du bittest Jesus nur um die Kraft dafür und er gibt sie dir. Oder wenn du dich zu denen gehörst, die irgendwann oder vielleicht jetzt schon Kinder haben und du sagst, ich will zu Hause meine Kinder erziehen, dann kannst du wissen, dass du wahrscheinlich mehr Einfluss auf diese Gesellschaft hast, als manche, die nur Karriere im Kopf haben. Weil du vielfältig an deine Kinder die Werte und Jesus mitgibst und diese Kinder dann in der Zukunft diese Gesellschaft prägen werden, mit dem, was du deinen Kindern mitgegeben hast. Und wenn du dann auch noch belächelt wirst oder angefeindet wirst, nur weil du zu Hause bleibst, hatten wir übrigens schon alles zu DDR-Zeiten, ist nichts Neues. Weil du zu Hause bleibst und deine Kinder erziehst und dort dich investierst, dann sagst du, das ist mein Weg, den Jesus mir gewiesen hat. Und du wirst in deinem Beruf, in deiner Karriere die Ärmel hochkrempeln, aber nicht um die Ellenbogen einzusetzen, sondern um zu zeigen, was es heißt, als Christ Verantwortung zu übernehmen. Und du wirst vielleicht deine ganze Abteilung oder deine Firma prägen, weil du als Christ dort unterwegs bist. Und du wirst von deiner Hoffnung reden. Und selbst wenn dann eines Tages die Kraft in deinem Leben nachlässt, wenn es dir vielleicht geschenkt sein sollte, dass du ein alter Mensch wirst, dann wirst du immer noch gebraucht. Ich sprach mit einer 90-jährigen Dame, die mir von ihren Schmerzen und ihren Gebrechen erzählte. Aber dann sagte sie, und das Blatt wendete sich plötzlich, wissen Sie, was ich mache, wenn ich nachts nicht schlafen kann vor Schmerzen? Dann bete ich. Für den Bürgermeister, für den Pfarrer, für die Missionare, für die jungen Leute, dass sie Jesus finden. Dann bete ich. Ich will dir sagen, wenn du in deinem Leben, in deiner Berufung als Würdenträger enttäuscht werden willst, dann musst du dich an anderen Menschen orientieren. Auch wenn sie noch so fromm sind, wenn du dich nur an anderen Menschen orientierst, wirst du enttäuscht werden. Wenn du auf deinem Weg entmutigt werden willst, dann musst du immer nur auf dich und deine Möglichkeiten, die du hast, sehen. Und du wirst unter Garantie in deinem Leben entmutigt werden. Wenn du aber auf deinem Weg mit Jesus ermutigt werden willst, dann musst du hochsehen. Und zwar hoch ans Kreuz, an dem Jesus hängt. Und wenn du das tust, wenn du mit dem in Verbindung bleibst, der für dich gestorben ist, der nicht am Kreuz geblieben ist, sondern auch verstanden ist, wenn du das tust, dann wirst du gehalten, auch wenn du im Leben manchmal fällst. Dann macht das dich stark, wenn du Gegenwind, ja sogar vielleicht Verführung und Verfolgung erleben solltest. Und er macht dich dann auch zum Zeugen für die Menschen, die dich kennenlernen. Amen.